Hallo, ihr hört das Freifunkradio aus Berlin. Die Sendung vom Dezember 2017, immer live zu hören am zweiten Dienstag des Monats in Berlin auf 88,4 MHz und in Potsdam auf 90,7 MHz.
Genau, unser Studiogast ist Stefan heute. Stefan hat uns im Rahmen eines Google Summer of Code Projekts unterstützt und im Rahmen des Google Summer of Code an der Freifunkorganisation teilgenommen. Für alle, die noch nicht wissen, was der Google Summer of Code ist, das ist ein Programm von Google, wo sie Open Source Projekte unterstützen, nach eigenen Angaben, weil sie selbst so viel Open Source Software einsetzen und der Community auch etwas zurückgeben wollen. Und so gibt es einmal in Anlehnung an den Summer of Love, den Summer of Code von Google. Wir müssen uns da als Organisation jedes Jahr darum bewerben. Dann können sich, wenn wir als Organisation erfolgreich angenommen worden sind, Studenten auf dieses Projekt oder Studenten können Vorschläge einreichen zu Projekten. Wir präsentieren Ideen und gemeinsam mit Mentoren werden dann diese Ideen zu konkreten Projekten ausgearbeitet, die dann in 3 Monaten ungefähr, das geht glaube ich immer von Ende Mai bis Mitte, Ende August, das variiert immer so ein bisschen, weil das sehr stark an einem US-amerikanischen Unikalender festgemacht wird und kollidiert dann leider auch immer mit deutschen Universitäten und Zeitplänen an Universitäten. Und in dieser Zeit gibt es verschiedene Evaluationen und die Studenten haben in der Zeit eben die Gelegenheit, dieses Projekt umzusetzen und bekommen dafür auch eine Belohnung von Google. Und jetzt haben wir Stefan zu Gast. Hallo Stefan.
Hallo.
Du hast uns in dem Projekt PowQuity unterstützt.
Genau.
Vielleicht kannst du ganz kurz etwas zu deiner Person sagen und danach steigen wir einfach in das Projekt ein.
Ja, ich bin Stefan, ich studiere an der HTW und habe mich dann halt im Rahmen des Google Summer of Code einfach mal auf dieses Projekt beworben, weil es mich angesprochen hat. Dabei geht es um die Messung der Qualität der Versorgungsspannung. Die Versorgungsspannung bzw. das Versorgungsnetz hat bestimmte Normen zu erfüllen, nämlich die EN 50-160. Da ist dann so festgeschrieben, dass...
Also wir reden vom Stromnetz.
Genau, Entschuldigung. dass bestimmte Frequenzen nicht über- oder unterschritten werden dürfen und auch bestimmte Spannungspegel halt nicht überschritten werden dürfen oder halt unterschritten werden dürfen. Und das Ganze, das PowQT gab es letztes Jahr schon und das Ganze wurde diesmal um so eine Art Notification System erweitert, sodass wir den Nutzer schnell darauf hinweisen können, hey, pass auf, mit deinem Netz stimmt irgendwas nicht.
Okay, wie muss ich mir das vorstellen, die Messung oder das PowQT an sich, das Projekt?
Das PowQT unterteilt sich so in einen Daemon und einen Web-Frontend, sodass man auf dem Web-Interface quasi auch direkt sieht, hey, pass auf, dein Spannungsniveau liegt auf dem und dem Pegel, deine Frequenz liegt da und da. Und dafür hat man so ein USB-Oszilloskop, das steckt man einfach in die Wand, in so eine ganz normale, handelsübliche Haussteckdose. Das Ganze wird dann über USB-Kabel an einen Router angeschlossen und auf dem läuft dann halt entsprechend irgendwie OpenWRT mit dem PowQT und wertet das Ganze aus.
Okay, also könnte man auch in Freifunknetzen das Gerät anschließen und als dezentralen Dienst irgendwie auch betreiben?
Ja, genau, das machen wir momentan auch. Also wir haben so ein kleines Freifunknetz in so ein Tausend, ein paar von den Oszilloskopen angestöpselt und sammeln gerade da ein paar Daten, um mal zu gucken, okay, wie verhält sich das Ganze so. Da ist auch einiges an Solarenergie, um auch mal zu gucken, okay, wie verhält sich das mit der Einspeisung bei Solarenergie?
Das ist ein Stichwort für Elektra.
Ja klar, aber die Daten, die kriegst du über USB-Schnittstelle. Du hast gesagt, das ist ein USB-Mikroskop. Das hat dann irgendeinen proprietären Treiber oder gibt es einen Linux-Treiber dafür?
Es gibt eine Firmware, die vom Hersteller allerdings geschlossen ist. Ja? Und wir haben im Groben und Ganzen die ganze Software dafür entwickelt. Also wir arbeiten mit dem Hersteller zusammen. Mhm. Der hat die Firmware dafür für uns angepasst. Das ist halt ein relativ günstiges Oszilloskop. Das ist im Moment noch nicht auf dem Markt, soll demnächst kommen. So um die 100 Euro plus minus 30. Mhm. Und soll dann halt also für jeden eigentlich verfügbar sein, um das Niederspannungsnetz so ein bisschen zu überwachen bei sich zu Hause.
Okay. Und egal, das wird dann zu technisch. Ich wollte jetzt wissen, ob das dann quasi USB eine serielle Schnittstelle abbildet oder was das da macht. Macht das?
Ja.
Ah, dann ist es der Freifunk OpenMPP-Tracker, den ich entwickelt habe, der liefert auch Daten über seriell, aber da kann man einfach direkt eine serielle anschließen. Und du hast dann ein Tool geschrieben, mit dem man das überwachen kann, und dann sieht man das auf einer Karte, welchen Status sie haben, oder wie hast du das implementiert?
Das Tool selber habe ich nicht entwickelt, ich habe es nur erweitert. Also das Grundgerüst für das PowerQT, das Auslesen der Spannungssamples und sowas, das war letztes Jahr im Google Summer of Code mit drin. Wir haben das Ganze jetzt erweitert um ein Benachrichtigungssystem. Also du kannst zum Beispiel auf das Webinterface von deinem Heimrouter gehen und dir angucken, wie sieht das Ganze aus. Dann hast du halt so einen schönen Graphen, der dir das anzeigt, okay, hier pass auf, deine Spannung schwankt die ganze Zeit um 200, was weiß ich, 53 Volt.
Mhm.
Deine Frequenz ist irgendwie bei 50,05 Hertz plus minus. Mhm. Und wenn es dann doch mal, also sich, der ist plötzlich bei 260 Hertz. Das zeigt dir dann jetzt das neue System, um das wir es erweitert haben, an, dass du genau sehen kannst, okay, hey, das war am Samstag um 23 Uhr, da habe ich meine Karaoke-Maschine angeschaltet.
Mhm. Genau, und die Spannung, die driftet da eigentlich eher so mit der, wenn die Phase irgendwie anders belastet wird. Normalerweise ist ja eigentlich so der Gesundheitsstatus von dem Standardnetz, ist ja die Netzfrequenz, wenn die nach oben geht, ist zu wenig Last, dann steigt potenziell die Spannung. Wenn es nach unten geht, dann ist eher Überlast. Ist Überlast, also wird zu wenig Energie produziert. Aber der eigentlich die Regel ist ja der Netzbetreiber. Das ja, bewegt genau. Sich ja dann im engen Rahmen.
Der Punkt ist halt, der Netzbetreiber bewacht im Großen und Ganzen die Hoch- und Höchstspannungsnetze, Mittelspannungsnetze, aber so in dem Heimnetz, im Niederspannungsnetz ist eigentlich momentan fast gar kein Monitoring vorhanden.
Mhm.
Sodass das quasi in die Hand vom Nutzer gegeben wird. Und das halt auch, wie gesagt, mit so einem günstigen Instrument, anstatt dass der Netzbetreiber halt irgendwo sein Zeug hinstellt für mehrere 10.000 Euro, sagt er halt, okay, wir geben dir irgendwo was Kleines in die Hand, wenn du es jetzt wissen willst, dann kannst du es selber machen. Oder halt, wenn du halt viel Solaranlage hast, vielleicht auch für die Zukunft, wenn irgendwie jeder sein eigenes Solarzeug hat und du speichern kannst und das dann deinen Nachbarn verkaufen willst, dann kannst du auch sagen, okay, hey, meine Qualität stimmt, ich kann das jetzt rausgeben.
Okay, und arbeitet ihr mit Netzbetreibern zusammen?
Wir arbeiten mit dem Hersteller des Oszilloskops zusammen, der sich da auch so auf Speicherlösungen und sowas, das ist Aebele, aber selber mit dem Provider, also mit dem Netzbetreiber, genau, arbeiten wir nicht zusammen.
Okay, und weißt du, was dieses Oszilloskop ungefähr kosten wird dann?
100 Euro plus minus 30 Euro, so in etwa.
Mhm. Und wie viel Bandbreite hat es? Das ist sehr nerdig, Entschuldigung.
Das weiß ich tatsächlich
gar nicht. Das ist unsere Sendung da.
Ja. Das ist immer so bei so einfachen Geräten, wie viele Megasamples können sie dann? Also,
das habe ich tatsächlich nicht im Kopf, das müsste
genau,
ich
jetzt auch selber reingucken. Genau, aber für das, was ihr gemacht habt,
ja,
50 Hertz Netzstrom analysieren, da...
Also wir analysieren auch die harmonischen, aber ich muss jetzt passen bei der Bandbreite.
Okay.
Und habt ihr, also ihr betreibt da quasi ein Netz von Messstellen in Sundhausen als Testnetz?
Ja, genau.
Habt ihr da auch schon Auffälligkeiten sehen können oder ist immer alles wie immer oder wisst ihr, wann das Dorf wäscht oder?
So direkt ist das tatsächlich noch nicht aufgefallen. Wir haben so ein paar einzelne Stellen, wo die Spannung mal sehr stark schwankt. Wo wir noch nicht ganz so sicher sind, ob das jetzt da lokal passiert oder ob da irgendwas mit dem Messgerät noch nicht so ganz hinhaut. Aber was uns jetzt schon aufgefallen ist, ist, dass die Spannung da generell ein Stückchen höher ist als zum Beispiel hier in Berlin.
Okay.
Haben wir aber auch noch nicht tiefergehend nachgeforscht, sondern ist jetzt erstmal, ist alles noch so ein bisschen im Aufbau, wirklich alle Samples über die verschiedenen Messstellen zusammen, alles zusammenzuführen über MQTT, was auch implementiert wurde.
Mhm.
Und genau.
Das ist nur eine Geschichte am Rande. Ich habe mal in Bangladesch gearbeitet, in so einem kleinen Ort, wo mehrmals am Tag der Strom ausfiel. Und es war immer so abends, so 18, 20 Uhr, da hatten wir noch so 50, 60 Volt auf der Leitung und nachts dann 330.
Im Schnitt hat es gestimmt.
Das war halt, der Generator war halt überlastet und der wurde halt bis zum Anschlag aufgedreht und dann geregelt wurde da eh nichts. Und abends war es heiß und dann drehte sich der Lüfter nur noch so, man konnte quasi dem Flügel des Lüfters so zugucken und dann in der ersten Nacht war dann mein Laptop-Netzteil kaputt und dann bin ich mal nachts aufgewacht und habe festgestellt, boah, das Licht hier von der Glühbirne, das ist aber krass, ey. Und habe dann mal das Multimeter in die Steckdose gehalten, da hatte ich dann 330 Volt drauf, dann war mir klar, warum mein Netzteil gestorben ist. Genau, ja, sowas haben die dann.
Ja. Ja. So schlimm ist es nicht in so einem 1000.
Nee, überhaupt nicht. Nee. Ich meine, von was für einer Toleranz reden wir? Also Nennspannung ist 230.
Plus minus 10%.
Genau.
Also das wären dann halt 253.
Genau.
Ja, genau. Und dann halt weiter runter. Aber bei 207, also da gab es jetzt, ich glaube, zwei oder dreimal eine Verletzung dieser Grenzwerte. Aber ach, da ist halt, da sind wir uns halt auch nicht, wie gesagt, noch nicht sicher, ob das am Netzgerät, am Oszilloskop lag, dass das irgendwie schlecht konfiguriert war, weil das halt nirgendwo sonst aufgetreten ist. Und in der Regel heißt das, wenn das an einer Stelle so krass ist, dann ist das eigentlich nochmal irgendwo anders zu sehen. Und von daher sind wir da noch dran.
Hm. Aggregiert ihr denn die Messergebnisse der einzelnen Messstellen irgendwo oder müsst ihr jetzt immer noch auf jedem Router selbst nachschauen?
Ne, also momentan senden wir die über MQTT alle lokal auf einen Server, okay. Und machen uns dann demnächst dann die Auswertung von dem, was wir gesammelt haben.
Aber man kann sich die Auswertung auch lokal auf seinem Router anschauen?
Ja, genau. Einfach im Lucy Web Interface, dafür wurde eine App geschrieben.
Dein Telefon.
Dafür wurde eine App geschrieben und ja.
Okay, also ihr habt quasi, das Ganze ist wirklich nur für OpenWRT-Geräte angepasst und
genau, das läuft auf dem UCI, also wir brauchen tatsächlich auch UCI, was ich so in den meisten Distributionen jetzt noch nicht gesehen habe. Mhm. Von daher, wir haben auch explizit für OpenWRT bzw. Lead geschrieben.
Ja. Genau, das, ich finde das ja echt einen sehr interessanten Ansatz, den ihr gewählt habt. Auch, dass man es halt dann so schön dezentral betreiben kann. Was, für mich war das so eines der Lieblingsprojekte auch im ganzen Google Summer of Code, weil das halt mal einen ganz anderen Ansatz oder noch eine ganz neue Dimension irgendwie bringt, was man mit Freifunknetzen zum Beispiel anstellen kann, die sich halt so selbst organisieren.
Ja, und ihr habt dann da verschiedene Building Blocks zusammengefügt und man kann halt auch ganz andere Sachen damit monitoren, oder? Also ihr habt euch vertraut gemacht mit MQTT und also mit dem Datensammeln, wobei euer Code-Teil dann tatsächlich dann sich um dieses USB-Oszilloskop letztendlich gedreht hat, oder?
Ja, genau. Also wirklich nur um das Oszilloskop, nur um diese Stromdaten. Wir haben erstmal nichts weiter aufgesammelt von irgendwoher. Was wir haben halt unseren Standort per GPS, den wir halt sagen, okay, wir brauchen den Standort, klar, wir brauchen Spannung, Frequenz, die harmonischen und das war es im Prinzip eigentlich schon. Damit können wir halt eine relativ genaue Karte anlegen.
Mhm.
Genau. Ja.
Und wie viele Stationen sind in Betrieb jetzt?
Wir haben, glaube ich, momentan 19 oder 20 in Betrieb. Das sind so vier Dörfer, die da alle so dicht beisammen hängen und da ist das Freifunknetz quasi so ein bisschen aufgespannt und an den verschiedenen Stellen haben wir dann die Oszilloskope eingehangen.
Genau, das ist das Freifunknetz in Sundhausen. Da hatten wir Bluse schon zu Gast hier im Freifunkradio. Da fügen wir dann in die Shownotes einfach einen Link zu der Sendung ein. Da könnt ihr dann das nochmal nachhören.
Ja, und also die Werte weichen ab. Teilweise übersteigen sie den Grenzwert von diesen plus 10%.
Ja, wie gesagt, bis jetzt nur an einer Stelle. Deshalb
nur an einer Stelle.
Weil sonst haben wir tatsächlich noch nicht wirklich was beobachtet. Was wir mal beobachten konnten, war jetzt hier direkt in Berlin, da war für ein paar Sekunden, für ein paar Millisekunden die Spannung weg. Da hat man tatsächlich auch wunderschön den Stromausfall, den Stromwegfall gesehen.
Mhm.
Das kann man dafür natürlich auch super nutzen, wenn man irgendwie ein OLSR-Backbone hat und dann eine USV dran hat, die selber nicht irgendwie Meldungen rausgibt, dass man dann sagt, hey, okay, wenn dein Schwellwert für 10 Sekunden unterschritten ist, gibt mir eine Meldung, dass die USV eingesetzt hat und ich mich da irgendwie drum kümmern muss.
Hm.
Das, kann man viele interessante Sachen echt noch mit tun. Du hast auch vorhin erwähnt, dass das im Gesundheitswesen oder in Krankenhäusern teilweise auch interessant sein kann.
Naja, das Ding ist halt, wenn so ein Krankenhaus auf Inselbetrieb geht, also auf Notspannungsversorgung, dann müssen die ja auch irgendwann wieder zurückkommen und da sollte ja die Phase schon irgendwie stimmen, dass einem nicht die ganzen medizinischen Geräte, die vielleicht da noch mit dranhängen, dann auf einmal kaputt gehen, so wie dein Netzteil. Und von daher wäre das da auch ganz interessant, dann zu überwachen, wann kann ich denn jetzt eigentlich zurückgehen, ohne jetzt irgendwie Schaden zu verursachen oder halt im Fall, dass wirklich Schaden aufgetreten ist, dann zurückverfolgen kann, hey, hier habe ich im Versorgungsnetz halt irgendwie eine krasse Überspannung gehabt, die jetzt nicht von einem Unwetter oder so herkam. Und dann kann ich halt auch zum Hersteller gehen und sagen, hier, guck mal, ich habe da was.
Ah ja, Unwetter oder Gewitter könnte man dann gegebenenfalls auch beobachten, wenn das Oszilloskop das aushält.
Nee, das sollte eigentlich nicht passieren. Und siehst du in der Zukunft so größere Anwendungen dafür? Also bahnt sich da was an?
Na, wenn der Solarausbau weitergeht, wovon ich einfach mal ausgehe, dann wäre das schon interessant, ob man, wenn man so ganz viele Solaranlagen hat, die dann tatsächlich ins Niederspannungsnetz einspeisen, ob das denn wirklich irgendwie Einfluss auf die Spannung oder auf die Frequenz hat oder ob das halt einfach problemlos funktioniert. Das ist jetzt halt noch irgendwie schwer abzusehen, weil es ja doch noch in einem recht kleinen Rahmen passiert. Aber wenn das weiter ausgebaut wird, wäre das immer ganz interessant zu sehen.
Das wäre dann quasi ein Gütekriterium für die Netzwechselrichter, die da betrieben werden, weil die dürfen ja da nicht die Spannung oder die Frequenzen sehr groß erhöhen.
Ja, genau.
Hast du da ein bisschen Erfahrung mit diesen Netzwechselrichtern? Verstehst du da selber was davon?
Tatsächlich gar nicht. Ich bin jetzt auch eher so in die ganze Schiene eher reingekommen durch das Projekt. Ich fand es halt auch von der Beschreibung her sehr interessant. Und deshalb habe ich mich auch wirklich für dieses Projekt entschieden, weil es klang halt einfach auch von vornherein schon sehr interessant.
Ja, ich meine, das ist jetzt ein bisschen off-topic. Ich war auf so einem Workshop, da ging auch von einem Netzbetreiber hier in Berlin, wo es darum geht, um so Blackout-Szenarien. Mhm. Und es gibt so ein Buch, das heißt Blackout. Ich habe es selber nicht gelesen, aber es wurde viel zitiert. Was war eigentlich passiert, wenn der Strom mal ausfällt? Und ich glaube, was ziemlich verrückt ist, zum Beispiel ein Bauernhof, wenn die viele Kühe haben, die gemolken werden müssen oder halt irgendwelche Installationen, wo sie ständig Strom brauchen und dann bleibt mal für ein paar Tage der Strom weg, dann bricht da die totale Katastrophe aus. Und dann war die Frage, wie das ist mit diesen Solaranlagen, weil viele Bauern haben ja diese Solaranlagen. Selbst wenn also ein Netzabfall wäre, könnten sie theoretisch also die Energie von den Solarmodulen nutzen, um beispielsweise ihre Stallung zu betreiben. Aber diese Systeme sind halt immer netzabhängig. Also die können von sich aus gar nichts machen. Also die sind jetzt nicht wie so ein Wechselrichter, den ich zum Beispiel in meinem Solarsystem habe, was eine Inselanlage ist. Ich schalte das einfach ein, dann habe ich Energie und der würde dann die Sonne auf die Solarmodule scheinen und die hätten trotzdem keinen Strom. Falls es mal so einen größeren Ausfall gibt. Und war ich ganz, ganz interessant, das mal zu lernen, was da so alles passiert. Und es war auch nur so ein kleiner Überblick.
Hast du eine Information, wann diese Oszilloskope dann auf den Markt kommen? Oder
nee, tatsächlich leider nicht.
Nicht mal der Hersteller.
Na, so genau ist das noch nicht raus, ne.
Ja, ich weiß, dass ihr im letzten Jahr, zumindest Buse hatte das erzählt, dass ihr da auch schon mit den Oszilloskopen gespielt habt und dass das da auch schon schwierig war, die Geräte überhaupt zu beschaffen. Und
ja. Wir haben jetzt mittlerweile ein paar mehr bekommen und können dadurch halt ein bisschen weiter testen. Die haben jetzt auch schon eine andere Form angenommen als letztes Jahr. Die sehen schon
freundlicher.
Ja, die sehen jetzt tatsächlich schon ein bisschen verkaufsfähiger aus. Ja.
Und die Firma sitzt in Europa?
Ja.
Bayerisch, der Name.
Ich muss jetzt passen, wo, aber die sitzen hier in Deutschland.
Stellen wahrscheinlich sonst auch Technik in diese Richtung
her. Ja, genau. Auch so. So für Inselbetrieb, Container, komplette Anlagen.
Das ist auch tatsächlich so die Stoßrichtung von der Firma, dass sie genau dahin wollen, solche Netze zu überwachen oder sind diese Geräte so für den allgemeinen Einsatz?
Das weiß ich tatsächlich selber nicht. Aber ich kann es mir durchaus vorstellen, weil sie auch selber sehr viele Monitoring-Lösungen anbieten, also auch für Hochspannung- und Mittelspannungsnetze.
Dass es da hingehen soll.
Genau.
Weil solche USB-Oszilloskope gibt es schon von verschiedenen asiatischen Herstellern. Also da gibt es wahrscheinlich gar keinen so großen Markt, außer man geht in so eine Richtung von solchen Monitoring-Tools.
Oder jeder, der Strom einspeist, braucht dann am Ende so ein Gerät, damit er seine eigene Qualität belegen kann, die er liefert.
Nur eigentlich nicht.
Also heutzutage wird es wahrscheinlich noch gar nicht gemessen, oder?
Ja, eigentlich, es gibt halt diese Netzwechselrichter, die dafür zuständig sind und die müssen halt bestimmte Normen einhalten, sonst dürfen die eigentlich auch hier nicht betrieben werden. Eine Neuerung gibt es, dass Leute privat zu Hause das machen können und dass man das ohne Abnahme und Genehmigung betreiben kann. Es gibt zum Beispiel Leute, die einfach auf ihrem Balkon haben sie Solarmodule und dann stecken sich das bei sich zu Hause in die Steckdose ein. Also sie,
ja, habe ich auch schon gehört.
Genau, gehen an die Steckdose ran und liefern da aus dem Solarmodul halt Wechselspannung. Und im Prinzip ist das das Gleiche in klein. nur dass man eben keine Abnahme dafür braucht. Und das war auch eine Zeit lang verboten. Ich glaube, mittlerweile ist es erlaubt. Also man darf das kaufen und betreiben.
Mhm. Genau. Geht es jetzt mit dem Projekt noch weiter? Habt ihr da weitere Pläne noch?
Ja, also wir sind tatsächlich auch fleißig dabei. Wir haben momentan halt nur ein Gerät gleichzeitig im Betrieb pro Router. Mhm. Das geht jetzt daran, dass wir das erweitern wollen, dass wir irgendwie an den dreiphasigen Strom, dass wir auch gucken können, welche Phase ist jetzt irgendwo, ob eine Phase stärker belastet ist und gegebenenfalls welche. Dafür brauchen wir aber erstmal noch ein bisschen Adapter und ein bisschen Spielerei. Wir wollen noch irgendwie so eine wöchentliche Zusammenfassung mitmachen, dass der Nutzer halt irgendwie eine E-Mail kriegt, hey, pass auf, deine letzte Woche sah so aus. Und noch so ein paar andere kleine Features, aber wir sind noch munter dabei.
Also verstehe ich das richtig, ihr überwacht jetzt nur eine Phase?
Ja, genau.
Okay.
Warte. Um alle drei zu überwachen, brauchen wir noch die Erweiterung für die Software, dass sie drei Geräte auf einmal überwachen kann und dann halt irgendwie, ich sag mal, einen Adapter für einen Dreiphasenanschluss, für einen Drehstromanschluss.
Okay, das Gerät
ist nicht drei normale Steckdosen.
Ja, das Gerät, wenn die so weit auseinander liegen, ist halt dann schwierig mit dem
Messen. Okay, das Gerät ist ein Einkanal-Oszilloskop.
Ja, genau.
Das hat nur einen Kanal. Okay. Ja.
Das ist ja auch schön, dass es da weitergeht und dass du da auch Gefallen dran gefunden hast. Das ist ja das auch, weswegen wir eine Google Summer of Code machen, um neue Entwickler zu finden, die sich auch in die Community mit einbringen wollen und da einfach mit beitragen, dass es irgendwie vorangeht auch.
Ja, das hat es auf jeden Fall sehr effektiv geschafft.
Genau, das erste Projekt, hast du das auch schon mitgemacht oder war das jemand anderes?
Nee, das war tatsächlich jemand anders, das war Nies. Der hat im letzten Jahr halt aktiv dran gebastelt.
Okay. Und du bist dann erst in diesem Jahr dazugekommen?
Ja, genau.
Und kanntest du Bluse schon vorher? Oder? Also Bluse war ja der Mentor für das Projekt, deswegen auch die Verbindung zu Sundhausen. Und
natürlich.
Ja.
Also wir hatten uns vorher schon mal ein paar Mal getroffen und auch über die Seabase mit. Mhm. Und von daher, wir kannten uns auch vorher schon persönlich. Ja.
Das ist...
Und sonst machst du auch Freifunk bei dir zu Hause?
Mittlerweile ja.
Mhm. Sehr gute Antwort.
Das hat eine Weile gedauert, um meine Mitbewohner zu überzeugen, aber okay. Ja.
Aber du bist jetzt da nicht vermascht mit anderen Routern, sondern du benutzt es halt und teilst darüber den Internetanschluss.
Ja, tatsächlich, weil sonst ist bei mir die Reichweite an Freifunknetzen zu gering. Ich habe irgendwie einen Freifunkschatten, aber nichts, was stark genug ist, um irgendwie zu maschen.
Okay.
Ja, müssen die Nachbarn jetzt noch aufwachen, dass sie sich auch mit dir verbinden wollen.
Ja, genau.
Vielleicht könnt ihr alles Stromnetz bei euch in der Straße überwachen.
Genau, und die URL, haben wir die URL schon erwähnt? Das ist ja ein Open-Source-Projekt, wo man sich den Code auch angucken kann, oder?
Ja, das liegt tatsächlich auf GitHub, und zwar unter thuyn/pauqt.
Mhm.
Und ja, da kann man quasi jederzeit aktiv mitgestalten. Wir freuen uns über aktive Beteiligung.
Ja. Den Link werden wir dann einfach nochmal in die Shownotes mit reinlegen. Und dann können sich diejenigen ja mit euch in Verbindung setzen, die da Interesse haben oder selbst irgendwie mit forschen wollen, weil im Moment sehe ich da noch das größte Problem, dass man halt kein Gerät hat, mit dem man das Ganze dann testen kann.
Ja, richtig.
Wenn es die noch nicht auf dem Markt zur Verfügung gibt. Aber vielleicht habt ihr ja da an der Uni irgendwie Testgeräte, dass man das irgendwie zusammen dann machen kann.
Okay, falls ihr es nicht bis zu den Shownotes schafft, weil ihr es hier im Radio hört, die Software heißt POWQUTY. Wenn du eine PowQT sagst, yes, weiß ich auch nicht, wie schreibt er das jetzt? POWQTY oder mit I? Yeah. Also POWQUTY.
Genau, quasi eine Mischung aus Power und Quality.
Quality, genau.
Ja, genau.
Aber halt dann so oder so abgekürzt.
Ja.
Ja, Nerds halt, ne?
Genau.
Genau, aber ich meine, könnt ihr noch was anderes über diesen Google Summer of Code überhaupt sagen? Haben wir das überhaupt hier schon mal besprochen? Ich meine, die große Datenkrake Google sponsert Open Source Projekte. Wie kann man das betrachten? Ist natürlich toll, wenn jemand was macht, was für die Allgemeinheit gut ist, was Open Source ist. Und dann fragt man jetzt auch nicht, wo das Geld herkommt.
Oder wie seht ihr das? Diese Diskussionen, die hatten wir ja schon immer, die kritischen Nachfragen auch dazu, ob wir denn das Geld annehmen wollen von Google oder nicht. Ich persönlich sehe es so, Google redet uns an der Stelle überhaupt nicht rein, was wir für Projekte machen. wie die Projekte aussehen sollen, sondern sie geben halt den organisatorischen Rahmen vor, was Zeitpläne angeht, bis wann die Projekte gestartet und beendet sein müssen, und übernehmen dann auch die ganze Bezahlung und was alles auch noch mit dazugehört. Und ich sehe es für uns soweit positiv, dass wir eben neue Leute gewinnen können, die sich beteiligen am Google Summer of Code und oder die sich über den Google Summer of Code dann an unseren Softwareprojekten mit beteiligen und die wir dann mit ins Boot holen können.
Ja, ich meine, für mich, ich finde es ein schönes Modell, wenn quasi viel mehr Sachen so für die Allgemeinheit produziert und finanziert werden, die halt eben dann für alle sind, und so dass wir quasi ein bisschen alles crowdfunden am Ende und das dann ja eh alles für die Öffentlichkeit ist. Das wäre so eine kleine Utopie.
Also wir sind auch eine von 170 Organisationen, die im letzten Jahr dabei gewesen sind.
Weltweit.
Weltweit. Da sind auch Organisationen wie MediaWiki, VLC, GNOME oder KDE und Linux Kernel. Also das sind auch alle namhaften und bekannten Open-Source-Organisationen vertreten. Und ich glaube, wenn das ein Geschmäckle hätte, was Google da macht, da würden auch alle die nicht mitmachen.
Nee, ich wollte es nur mal ansprechen. Ja. Weil, ne, also gibt ja schon hier auch in der Stadt Diskussionen. Na, Google rückt auch immer mehr hier in die Stadt ein. Irgendwie sind... Man hat eben das Problem auch mit der Gentrifizierung, wo immer so große Unternehmen aufschlagen und entsprechend hohe Gehälter zahlen, ändert sich halt auch die Struktur. Ja. Das sieht man jetzt gerade in Kreuzberg und Neukölln, und da gibt es auch einige Streitereien, Rangeleien dort rum, und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen, von daher. Ne? Oder Google wird auch mächtig, weil sie sowieso von jedem alle privaten Details wissen, mehr über die Psyche von Leuten wissen, anhand ihrer Google-Suchen und ihre Vorlieben, wie lange sie auf Webseiten verweilen. Das ist schon, das hat auch Implikationen.
Ja, also wie gesagt, es gibt da für und wider, weshalb man das machen könnte. Und wir haben uns halt entschieden, das zu machen, weil die Geld Fürs überwogen haben.
Geld stinkt nicht in dem Punkt.
Genau. Okay. Und wir planen,
Für mich als Student war es halt auch relativ einfach. Also ich habe mich über diese Google-Website halt bei Freifunk beworben. Und dann musste ich nochmal eine Versandadresse und einen Payoneer-Account angeben. Und das war halt auch alles, was ich mit Google an Kontakt hatte. Der ganze Rest lief alles über Freifunk. Also ich selber habe tatsächlich eigentlich fast gar nichts mit Google zu tun gehabt.
Mhm. Ja, nee, also...
Genau, wir planen auch, dass wir uns für das nächste Jahr wieder bewerben. Also wer Ideen hat, immer her damit. Ich habe auch schon die entsprechenden Seiten vorbereitet. Und wer sich als Student einbringen möchte, kann sich da auch gerne bei uns melden.
Das ist dann das Schlusswort eigentlich für die Sendung heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Ich denke, wir hoffen es alle. Ja, dann vielen Dank fürs Kommen.
Danke fürs Einladen.
Genau, bin mal gespannt, wie es mit dem Projekt weitergeht. Ich schaue mir den Code auf jeden Fall an.
Also, und wir sehen uns vielleicht auf dem Chaos Communication Congress.
Da haben wir gar nichts mehr drüber gesagt. Genau,
genau.
Der kommt ja jetzt.
Genau. Gut. Und danach haben wir wieder die nächste Sendung im Januar.
Dann bis zum nächsten Mal. Zweiter Dienstag im Monat.
Tschüss.